Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Stefan Siller.
Über Waffenexporte reden wir heute, legale und illegale, also reden wir auch über Moral und Recht. Der Filmemacher Daniel Harrich hat zwei Filme zu diesem Thema gemacht, die beide nächste Woche in der ARD zu sehen sind, zu einem Themenabend über Waffenexporte, den Spielfilm Meister des Todes und die Dokumentation Tödliche Exporte. Da Harrich.
Schönen guten Morgen, danke, dass ich da sein darf.
Ja, aber wir freuen uns, dass wir über ein so wichtiges Thema hier ausführlich sprechen können. Ich habe mir den Meister des Todes angesehen, bin ausgesprochen beeindruckt, kann guten Gewissens allen Leuten sagen, dass sie nächste Woche am 23. unbedingt 20.15 Uhr das erste einschalten sollen. Sie sind auch spätestens seit Ihrem Film über das Attentat auf dem Oktoberfest bekannt dafür, dass Sie gründlich recherchieren und Filme machen, die einen tatsächlichen wahren Hintergrund haben. Wie authentisch, wie realistisch ist dieser Film?
Der Grundsatz unserer Arbeit beim Oktoberfest-Attentat, also der blinde Fleck, wie auch jetzt beim Meister des Todes, und da geht es ja nicht nur um den Spielfilm, die Doku, sondern wir haben auch ein großes Webangebot, ein Webspecial, das Sachbuch-Netzwerk des Todes, Hörfunk-Features, das ist ja wirklich umfassend. Der Grundsatz ist, die Geschichten so nah an der Realität zu erzählen wie irgendwie möglich. Im Dokumentarischen ist es Voraussetzung, im Fiktionalen ist es eine Option, die wir uns aber herausnehmen. Das Ziel ist, die Fiktion so nah an der Realität zu erzählen wie irgendwie möglich, so nah, dass es wehtut, aber immer noch im fiktionalen Sinne vertretbar ist. Das Schöne, und das ist, was wir eben realisiert haben, insbesondere in der Arbeit mit der Blinde Fleck und Oktoberfest-Attentat, auch Fiktion kann die Welt verändern. Und wenn wir uns überlegen, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte der Behörde, der Bundesanwaltschaft, eine Wiederaufnahme eines eingestellten Verfahrens erreichen konnten mit diesem Film und dieser Arbeit, ist es schon großartig und gleichzeitig auch wieder, ich muss ganz klar sagen, ein sehr, sehr gutes Argument für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das System, weil wir jetzt in der Waffenthematik 2,5 Jahre undercover offiziell eine romantische Komödie im Schwarzwald drehen und in echt einen großen Politthriller zum Thema Waffenhandel. Das geht halt nur in der ARD.
Über die geheimen Dreharbeiten reden wir gleich noch ausführlich. Also ich habe eben gesagt, auch dass es wehtut. Was hat Ihnen bei den Recherchen hier besonders wehgetan?
Sagen wir so, ich will es andersrum aufziehen. Dass Waffenhändler möglicherweise grenzlegale oder illegale Geschäfte machen, hat mich jetzt nicht sonderlich überrascht. Also die haben nicht unbedingt, die haben Imageprobleme, muss man ganz klar sagen. Was mich wirklich überrascht und schockiert hat, ist, Ursprung war ja ein Dokumentarfilm vom letzten Jahr, den wir gemacht haben, Waffen für die Welt, auch SWR und RBB Arte. Da war mir noch nicht klar, was für eine Rolle die Behörden spielen. Und das, was mir wirklich wehgetan hat, was mich wirklich überrascht, schockiert und ehrlich gesagt entsetzt, bis zum geht nicht mehr, ist die Rolle der angeblichen Rüstungsexportkontrollbehörden und Kontrollbeamten. Das heißt, wir reden hier über Leute, die im Bundeswirtschaftsministerium, in dem Bundesausfuhramt, im Auswärtigen Amt, im Verteidigungsministerium sitzen und in einer Enge und Absprache die Rüstungsunternehmen auch mit beeinflussen und möglicherweise mit anstiften und sich möglicherweise damit strafbar machen, indem sie helfen, die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland aktiv zu umgehen. Und das ist, ich bin politisch, ich sage Ihnen, überraschend konservativ angesiedelt, bloß so eine Situation bringt mich zum Verzweifeln. Das ist wirklich ein ganz großer Missstand, den man ändern muss.
Wird bei Waffenindustrie und Politik gegen Moral und Gesetz verstoßen? Mit der Bitte um kurze Antwort, kann man das mit Ja beantworten oder mit Nein?
Ja und Nein.
Der Filmemacher Daniel Harrich ist unser Gast in SWR 1 Leute, der zwei Filme zum Thema Waffenexporte gemacht hat, alle zu sehen. Nächste Woche am 23. in der ARD reden wir über den Spielfilm Meister des Todes. Fiktional mit ganz viel wahren Hintergründen. Wir müssen ein paar Sätze, ohne zu viel zu verraten, zur Geschichte sagen. Es ist die Geschichte eines Präzisionsschützen einer Firma, bei der man an eine real existierende Firma in Baden-Württemberg denkt, die in dem Film nur anders heißt.
So weit würde ich gar nicht gehen. Es ist die Firma HSW bei uns im fiktionalen Spielfilm Meister des Todes.
Das Gewehr heißt SG 36.
38. Aber HSW steht nicht für Heckler und Koch, und die Firma kann man ganz klar nennen, sondern HSW steht für die Initialen der drei großen Kleinwaffenhersteller in Deutschland, Heckler und Koch, Sig Sauer und Karl Walter, gegen die alle, auch durch unsere dokumentarischen Recherchen der letzten Jahre, strafrechtliche Ermittlungsverfahren laufen. Wegen Verdachts auf illegale Waffenexporte in Krisengebiete. Und dahingehend, das ist nicht ein Film, der sich ausschließlich mit Heckler und Koch beschäftigt, sondern das ist ein Film, der sich wirklich dezidiert mit der systematischen Umgehung der Kriegswaffenkontrollgesetze unseres Landes mit Hilfe der deutschen Beamten beschäftigt.
Im Mittelpunkt steht der Präzisionsschütze Peter Zierler, der für diese Firma arbeitet und das neue tolle Gewehr den potenziellen Kunden vorführt. Der kann wirklich richtig gut schießen, fühlt sich wohl in seinem Beruf und hat dann sein großes Erlebnis in der Türkei. In Mexiko natürlich. Sie haben ja viel in Mexiko gedreht und dort erlebt er, was mit seiner Waffe, es ist ja sein Herzblut sozusagen, passiert. Wie realistisch ist das, dass jemand, der Waffen mitproduziert, mitverkaufen hilft, mit einmal erschreckt feststellt, mein Gott, die töten auch?
Wir kennen mittlerweile, oder ich kenne auch persönlich mittlerweile, doch einige Leute, die in dem Rahmen bei solchen Firmen arbeiten. Mein Gefühl ist generell, dass es ist eine Art Selbstschutzmechanismus, der einfach vorbedingt ist, wenn man in dieser Branche, in der Rüstungsbranche, in der Kleinwaffenbranche arbeitet, dass man sich nicht zu sehr mit den Themen auseinandersetzt. Es sind Leute, die sich schon teilweise irgendwann im Leben nach die Frage stellen, nach Mitverantwortung, nach ist es denn jetzt mal, ich sag mal, moralisch, ethisch richtig. Aber die gehen auch davon aus, dass ihr Arbeitgeber, ich sag mal, sich an die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland hält und genauso die Kontrollbehörden ja auch ein Auge drauf haben. Und in diesem ganz spezifischen Fall des Peter Zierler hat dieser junge Mann festgestellt, nee, so ist es nicht. Und es geht gar nicht um das Blut, das filmisch auch an seinen Händen dann klebt, was auch einen ganz klaren Realitätsbezug hat, sondern es geht darum, dass er mitbekommt, meine Firma handelt illegal und geholfen wird seitens der Behörden. Und das bringt ihn zum Aussteigen, das bringt ihm letztendlich in eine für seine Familie schreckliche, katastrophale Situation. Aber er merkt innerlich, er kann gar nicht anders. Und er ist, letztendlich stellt man ihn ja vor vollendete Tatsachen. Das ist ein Mensch, der Gerechtigkeit liebt, das ist ein einfacher Kerl, der nie irgendwie aus seiner Welt in diesem kleinen Ort in Baden-Württemberg rausgekommen ist, plötzlich in die weite Welt hinausgeht und sieht, was mit seinem Gerät, und es ist ja auch wieder Gerät, passiert. Innerhalb dieser Firmen ist es oftmals so, denn in meiner Wahrnehmung so, man redet nicht über die Firma, man redet über die Familie. Man redet nicht über die Waffe, sondern das Gerät. Man redet nicht über den Menschen, sondern über das Weichziel. Also das ist so, das ist eine Verharmlosung. Es geht ja auch nicht anders. Ich meine, wenn Sie in so einem Bereich arbeiten, wie sollen Sie dann damit umgehen? Das geht doch gar nicht anders, psychologisch gesehen.
Sein Problem wird dann hinterher auch, dass durch seine Tätigkeiten auch schon wieder Menschen ums Leben kommen, ohne dass es jetzt um sein Gewehr geht. Und er muss für sich, Sie sagten das auch, für seine Familie und seine Kinder Todesängste ausstehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie realistisch ist das? Woher haben Sie die Ansätze, die da in dem Film...
Es ist wiederum höchst realistisch. Der Peter Zierler setzt sich nicht zusammen aus einer einzigen Person, die jetzt erkennbar wäre. So sind drei verschiedene Aussteiger der letzten Jahre, die eben aus diesen Unternehmen raus sind. Auch der Schuss aufs Haus ist realistisch, ist auch passiert. Es ist wirklich...
Machen wir es konkret. Einmal sitzt er in der Kneipe, da pinkelt ihm einer ins Essen. Er wird auf der Straße angesprochen, die Frau wird angesprochen und dann wird auf sein Haus geschossen mit Kindern und Frau.
Genau. Aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen kann ich da jetzt nicht mehr detailliert auf die einzelnen Geschichten eingehen, aber andersrum eigentlich alles so stattgefunden. Die große Frage ist ja, was sind das für Menschen? Und ich habe viele dieser Leute kennengelernt mittlerweile. Das sind Leute, die mit ihrer Arbeit so umgehen, wie Sie und ich mit unserer. Mit viel Leidenschaft, mit viel Liebe, mit Passion. Es ist bedingt dadurch, dass es auch über Generationen weitergegeben wurde. Das heißt, in diesem Fall, die Leute arbeiten für einen Waffenhersteller, einen Kleinwaffenproduzenten, HSW, wie es viele ja auch hier in Deutschland gibt. Die sind in zweiter, dritter oder vierter Generation da tätig. Die leben in dieser Welt und die machen diese Arbeit mit viel Liebe und Hingabe. Und wenn da einer aussteigt, ist er natürlich automatisch die Judas-Figur, der Böse, der Schlimme, der aussteigt, zu realisieren, und wir leben ja in der heutigen Zeit, man muss es ja so sagen, Whistleblower sind die Helden der Gegenwart. Das sind die Leute, die letztendlich die Missstände aufdecken. Was durch die neuen Medien, durch die Möglichkeit eben auch mit Journalisten wie mit mir, wie mit vielen anderen Kollegen, einfach direkt Kontakt aufzunehmen, zu sagen, hören Sie zu, so und so ist es. Ich habe das mitbekommen, ich möchte anonym bleiben, ich möchte in die Öffentlichkeit gehen, wie auch immer. Aber das ist ja wirklich eine Stärke, die wir in der heutigen medialen Gesellschaft einfach haben und leisten können, damit eben nicht so viel Schmutz unterm Teppich bleibt, wie es in den letzten Jahren und Jahrzehnten, insbesondere im Rahmen der Rüstungsexporte, der Kriegswaffen, einfach passiert ist.
Die Tragödie für diesen Whistleblower Peter Zierler ist ja auch, dass er aus moralisch und rechtlichen Gründen jetzt da nicht mehr mitmachen will, dass seine Waffen so illegal eingesetzt werden, dadurch aber trotzdem verursacht, indem er nämlich auspackt, dass Mitwisser und Leute, die den Mund halten sollen, erschossen werden. Er ist also wieder mit Schuld in Anführungszeichen am Tod.
Das ist die Frage. Ich meine, wir müssen natürlich alle, in der extremen Weise müssen wir es so sehen, und das ist natürlich eine faktische Argumentationskette, uns klebt allen Blut an unseren Händen. Weil mithilfe der unserer deutschen Beamten, mithilfe oder auch teilweise auch im legalen Bereich anhand der Gesetze, entlang der Gesetze der Kriegswaffenexporte in Deutschland, gelangen Waffen früher oder später, wenn nicht direkt, in Krisen und Kriegsgebiete. Damit wird geschossen, damit wird gemordet, und das nicht nur heute und morgen, so wie es jetzt, was ich mit dem Peschmergas geplant und abgesprochen ist, sondern Sie können davon ausgehen, dass innerhalb der nächsten Wochen, Monate, Jahre diese Waffen, ob als Beutewaffen oder halt weitergegeben oder halt eingesetzt werden für ein freies Kurdistan und dann die türkischen Soldaten mit deutschen Waffen auf die Kurden mit deutschen Waffen. Man kann es an den Fingern abzählen. Die Handlungskette ist relativ klar. Und dass wir dann auch wiederum, wir reden über die Kurdensituation, früher oder später dann auch, ich sag mal, die Fakten und das, was wir irgendwie mit verursacht haben, auch wieder auf unsere Grenzen wortwörtlich zumarschiert. Das ist auch eine Realität, mit der wir einfach heute leben müssen.
SWR 1 Leute mit dem Filmemacher Daniel Harrich. Wir müssen da, außer mir ja noch nicht so viele den Film gesehen haben, unsere Hörer zumindest noch nicht und unsere Zuschauer, kurz erklären, was da abgeht. Die Mexikaner wollen dieses Gewehr haben und die Firma möchte, HSW möchte das auch liefern. Wie funktioniert das dann mit allem, was dazugehört, was falsch ist?
Es ist wie in jedem anderen Geschäft. Kunde und Verkäufer, also Käufer, Verkäufer sind sich einig. Bloß im Fall von Kriegswaffen muss halt dann noch eine Kontrollbehörde ihr XY drunter setzen. Die müssen es genehmigen, unterschreiben. Und da kommt es halt plötzlich zu der Situation, wie es in Realität auch passiert ist, dass bei den Kollegen im Auswärtigen Amt, weil zuständig für eben solche Genehmigungen, ist federführendes Wirtschaftsministerium. Zustimmung muss eben auch das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium, letztendlich im Namen der Bundesregierung. Und in diesem Fall Mexiko sagen halt die Kollegen im Auswärtigen Amt, naja, mit die höchsten Mordraten der Welt, Polizei ultra korrupt, letztendlich Hand in Hand mit den Mafia- und Drogenbaronen, vielleicht sollten wir da keine Kriegswaffen hinliefern. Das kann den Konflikt dort nicht besser machen, nochmal mehr Sturmgewehre zu liefern. Und in der Situation kommt es halt dann dazu, was für mich eigentlich der größte Skandal ist, innerhalb der Ministerien, insbesondere im Wirtschaftsministerium und im Bundesausfuhramt, sagt man sich, naja, diese pauschalen Einwände wollen wir jetzt mal nicht so hinnehmen, sondern wir versuchen da hier so einen Kompromiss unter Freunden zu finden, die Bedenken auszuräumen, diese pauschalen Bedenkenträger im bösen Auswärtigen Amt. Und dann wird ein ganz mieser Kompromiss erfunden, der mit der Firma geschlossen wird. Das sind jetzt im groben Sinne, da gibt's gute und böse Bundesstaaten. Also jetzt lasst mal die ganz, ganz schlimmen Bundesstaaten weg. Unterschreibt uns ein Papier oder lasst die Mexikaner uns ein Papier unterschreiben. Die versprechen darauf, dass sie das, so eine sogenannte Endverbleibserklärung. Und damit versprechen die uns, die geben es nicht an die bösen Staaten weiter. Und das ist natürlich nur bei irgendwelchen ganz tollen, korrekten Polizeieinheiten. Die Realität ist, dass die alle, und das haben wir schriftlich, das wissen wir, die Ministerien, alle Ressorts, alle beteiligten Genehmigungsressorts, wie aber auch in der Firma, denen war ganz klar bewusst, dass diese Endverbleibserklärung letztendlich nicht eine Stunde halten wird. Das wurde natürlich umgehend gebrochen. Das ist relativ deutlich und relativ klar. Und in so einer Situation befindet sich der Hauptprotagonist des Films, Peter Zöller, gespielt von Hanno Kofler, umgeben von seinen Kollegen Heiner Lauterbach als Alex Stengler, also Vertriebsleiter der Firma HSW in Mexiko, und Udo Wachtfeitel, der den Otto Lechner spielt, also ein Mexiko-Vertreter der Firma. Und der junge Waffenvorführer bekommt das mit und sagt einfach, das kann doch nicht legal sein, ist das so in Ordnung? Und als er daraufhin abgebürstet wird und man ihm sagt, ah, die in Berlin, die scheißen da drauf, das ist wurscht, was ja der Realität entspricht, das ist ja das Verrückte, entscheidet er sich auszusteigen und kommt letztendlich zu Journalisten, zu Kollegen in der Friedensbewegung und packt aus. Und dann kommen die Sachen so ins Rollen und jetzt, einige Jahre danach, ist wortwörtlich die Kacke am Dampfen.
Das heißt, in diesem Film geht es in erster Linie mal um illegale Waffentransporte, Exporte, weil da auch Papiere verschwinden oder sogar gefälscht worden sind. Da waren jetzt andere Provinzen drin, schreibt das jetzt mal um und dann dürfen wir darüber reden. Haben Sie Hoffnung, dass nach dem Ausstrahlen des Films, nachdem weiter recherchiert wird, Menschen auf die Anklagebank kommen?
Die Situation, die juristische Situation im realen Fall, oder in den Realfallgeschichten, also die strafrechtlichen Ermittlungen, die ja aktuell laufen, gegen einerseits die Firma Heckler & Koch, andererseits aber auch Sig Sauer und Karl Walter, das zieht sich alles schon so ein bisschen in die Länge. Ich gehe davon aus und ich unterstelle jetzt mal allen Ermittlungsbehörden, ich glaube absolut an unseren Rechtsstaat, ich glaube an unser Justizsystem. Ich bin absolut davon überzeugt, dass man sich wahnsinnig viel Mühe gibt, seitens der Ermittlungsbehörden und Fahndungsbehörden und Staatsanwaltschaften hier saubere Arbeit zu machen und letztendlich die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Im Falle Heckler und Koch, den Ermittlungen gegen die Oberndorfer Waffenschmiede, die ja seit Anfang Mitte 2010 laufen, sind es jetzt schon 5,5 Jahre, die ins Land gegangen sind bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Da denke ich, ist es langsam an der Zeit, vielleicht doch zu Potte zu kommen. Mir ist kein anderes Strafvermittlungsverfahren bekannt oder bewusst, das so lange gedauert hat. Und ehrlich gesagt, das ist leicht skandalös. Ich denke, wir bauen hier doch einen ganz großen Druck auf und ich kann nur anraten, dass relativ schnell gegen die richtigen Verantwortlichen ermittelt wird und Anklage erhoben wird.
So viel zur Rechtslage. Es geht natürlich auch im Moral. Es gibt viele Dinge, die wir im Leben tun, die Folgen haben, ob wir darüber nachdenken oder nicht. Wenn wir Auto fahren, haben wir natürlich nicht immer die Klimakatastrophe im Hintergrund. Wenn wir viel Fleisch essen oder billiges Fleisch essen, denken wir nicht unbedingt dran an den Landschaftsverbrauch oder an die Tierhaltung. Bei Waffen liegt das eigentlich noch näher. Wer eine Waffe baut, der baut etwas, womit man andere töten kann. Ja. Ist das unmoralisch?
Die moralisch-ethische Diskussion ist riesig. Die kann man über Jahre und Jahrzehnte führen, wird ja auch geführt. Die Frage ist natürlich immer nach der Verantwortung, also moralisch-ethischen Verantwortung. Und da muss man ganz einfach sagen, wenn wir Waffen in die Welt hinaus exportieren, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die Probleme zu uns zurückkommen. Das ist einerseits die Flüchtlinge, das liegt auf der Hand. Das ist einfach aktuell einfach ein Thema. Wenn Waffen und ganz wichtig Munition in die ganze Welt geliefert wird oder wie wir in der Vergangenheit und auch aktuell ja wieder gemacht haben, Waffen- und Munitionsfabriken in Länder in dieser Region bauen, also ob jetzt Saudi-Arabien, Iran, Irak, die Türkei, Pakistan, rüsten wir natürlich indirekt auch die Taliban, Al-Qaida, ISIS und wen auch immer, Hisbollah, Hamas, diese ganzen Terrororganisationen bis zu den Zähnen aus. Und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn es in dieser Region kracht. Und ohne die Munition, die zu Hunderten von Millionen Schuss dort hergestellt wird, in auch deutschen Fabriken, das kann man nicht mehr kontrollieren. Kleinwaffen sind nicht zu kontrollieren und wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn da die Probleme kommen. Und eine andere Thematik ist natürlich, diese Munition und Waffen landen auch irgendwann mal. Das dauert natürlich dann noch mal länger, aber auch wieder auf dem europäischen Schwarzmarkt. Wenn man sich die Massaker Charlie Hebdo und das Attentat jetzt gerade in Thalys dort in Frankreich, Belgien anschaut, Mai, das sind alles Kalaschnikow, das sind alle möglichen Waffen im Einsatz, Kriegswaffen, die mit Munition befüttert werden müssen. Diese Waffen werden nicht hier hergestellt, die kommen aus Krisen und Kriegsgebieten. Dazu gehören dann auch deutsche Waffen. Das ist schon problematisch und die Verfügbarkeit ist gegeben. Die Waffen kann man kaufen zu gewissen Preisen, unterschiedlich in der Region. Und irgendwann landen die halt dann auch wieder auf dem Schwarzmarkt hier in Europa. Dessen müssen wir uns auch bewusst sein. Und deswegen, es geht mir gar nicht darum, irgendwie die Rüstungsindustrie kaputt zu machen oder die Kleinwaffenhersteller, die letztendlich ja, muss man auch so sagen, wirtschaftlich gesehen komplett vernachlässigbar wären. Das sind kleine mittelständische Unternehmen, die eigentlich, es wird keiner merken, wenn die von heute auf morgen zumachen würden. Aber, oder sehr wenige Leute, also muss man so sehen, also volkswirtschaftlich gesehen. Aber die Realität ist, es wird es weitergeben, man braucht es auch. Ich muss auch meinerseits sagen, wenn wir mit Bundestagsbeschluss 18-, 19-, 20-jährige Soldatinnen und Soldaten an den Hindukusch schicken, um unsere Demokratie dort zu verteidigen, dann möchte ich aber auch, dass die verdammt besten Waffen, die besten Schutzwesten, besten Helme, besten gepanzerten Fahrzeuge haben, um ihren Job zu tun. Ansonsten schicken wir sie dort in eine sehr, sehr schwierige, wenn nicht tödliche Lage. Andersrum gesehen, um wieder den Kreis zu schließen, wenn dann unsere deutschen Bundeswehrsoldaten, die das G36 haben, mit G3 aus pakistanischer Produktion beschossen werden und sich nicht wehren können gescheit, da habe ich ein Riesenproblem mit. Und da kommen wir wieder zu dem, manche Leute würden es rüstungspolitischem Komplex oder Industrieverzwickungen mit den politischen Behörden, verteidigungspolitischer oder verteidigungsindustrieller Komplex nennen. Das ist sehr, sehr schwierig, was da passiert. Das ist sehr problematisch und es ist eigentlich jetzt an der Zeit, da wirklich mal das ganze Haus, die ganze Hausordnung neu zu schreiben.
Das Ministerium heißt ja nicht umsonst Verteidigungsministerium, nicht Kriegsministerium. Das heißt, unsere Waffen werden selbstverständlich nur hergestellt, damit man sich verteidigt und andere böse Mächte nicht mit ihren Waffen die Welt verunsichern. Sie haben gesagt, die Probleme kommen zu uns zurück, die Flüchtlinge kommen zu uns, weil in dem Land Krieg herrscht, wo mit unseren Waffen auch geschossen werden.
Das sind ja keine Länder, das sind ja ganze Regionen.
Die Menschen, die hergekommen sind, haben ja noch Glück gehabt. Sie sind geflohen, damit ihnen nicht das passiert, was ihren Familien und Freunden passiert ist, nämlich erschossen, umgebracht, ermordet zu werden. Das alles passiert mit Waffen. Die einen sagen, wenn es die Waffen nicht gäbe, gäbe es die Kriege nicht. Die anderen Sachen, wir müssen Waffen, und zwar gute Waffen, bauen, um die Bösewichter von IS und wie sie alle heißen, im Zaum zu halten. Ist das jetzt ein Argument für beide Seiten?
Es gibt keine richtige Antwort auf diese Frage. Es gibt keine richtige Strategie. Es kann es nicht geben. Die Gewalt, die momentan in diesen ganzen Regionen herrscht, ist natürlich befeuert durch die Verfügbarkeit von Waffen und Munition. Ohne die gäbe es... Andersrum gesehen, natürlich könnten sich mit Gabeln die Augen ausstechen und sich mit Steinen erschlagen, aber es wird halt einfach verdammt viel länger dauern als mit Waffengewalt. Andererseits natürlich, nur Waffen konnten Hitler und das Dritte Reich niederringen und niederkämpfen. Und Gott sei Dank haben diese Waffen funktioniert, muss man auch so sagen. Es ist ein sehr zweischneidiges Schwert, aber man muss auch gleichzeitig sagen, man trägt aber auch mit die Verantwortung, wenn wir diese Regionen voll mit Waffen pumpen und weiterhin voll mit Waffen pumpen, dass sie weiterhin in Konflikt leben und diese Konflikte austragen können. Und eine politische Antwort zur Lösung dieser Konflikte kann nicht über Waffenlieferungen ja, nein laufen, sondern das ist die große Weltpolitik. Aber eines können wir sagen, mit den Waffenlieferungen befeuern wir den Konflikt, und diese ganze, wenn wir nicht liefern, liefern die andere, ist eine Argumentation, die in die Tonne gehört. Es kann ja nicht wahr sein, wenn es da schräg gegenüber hier gibt es einen Juwelier, wenn Sie den nicht überfallen, dann überfalle ich den jetzt, oder wenn ich den nicht überfalle, überfallen Sie den. Was ist denn das für eine Argumentationsgrundlage? Ich meine, wir reden hier nicht über große Geschäfte, sondern wir reden hier über Menschenleben. Und das ist sehr skurril und ehrlich gesagt erschreckend verwerflich seitens der Rüstungsbefürworter, die diese Argumentation bringen. Ich denke, man muss eine neutrale Auseinandersetzung führen. Man muss auch möglicherweise in manchen Situationen sagen, ja, ein Waffengang ist nötig. Diese Entscheidungen kann es geben. Aber einfach mal, um selber sich nicht die Finger schmutzig zu machen, einfach mal irgendwie 20.000 G36 und G3 und was weiß ich, was für Waffen an Peschmerga zu liefern, ist vielleicht auch nicht die richtige Lösung, weil wir werden die nicht in der Hand haben, wir werden die nicht kontrollieren und übermorgen sind die ganz woanders. Waffen vagabundieren, das ist ja das Gefährliche. Die Kleinwaffen sind die Massenvernichtungswaffen der Neuzeit. Alle Genozide, alle großen Kriege der letzten Jahrzehnte sind fast ausschließlich mit Kleinwaffen geführt worden.
Den Spielfilm haben sie unter strengster Geheimhaltung gedreht. Der hatte auch einen, also musste anders genannt werden, MDT, romantische Komödie im Schwarzwald. Wovor hatten sie Angst?
Das ist bei investigativer Arbeit, und man muss den Film, Meister des Todes ist kein Spielfilm im klassischen Sinne, sondern ein investigativer Spielfilm. Das heißt, 90% von dem, was im Film gezeigt wird, ist unveröffentlichte journalistische Recherche. Das bedeutet einerseits, dass man das natürlich nicht nach außen tragen möchte. Man möchte nicht diese Erkenntnisse nach außen teilen, bevor der Film fertig ist. Aber auch eine ganz andere, und das hat sich dann auch eben in der Relevanz der Aktualität bewiesen. Unter anderem 3 Tage, bevor wir Drehbeginn hatten im September letzten Jahres, haben wir mitgeteilt bekommen, dass in Mexiko, in Guerrero, 43 Studenten entführt worden sind von der Polizei, bis heute nicht mehr aufgetaucht. Heute kam gerade die Meldung, dass eine zweite Leiche identifiziert wurde. Und unter diesen 43 waren 2 Studenten, die mir wenige Monate davor geholfen haben und mich zu den G36 Sturmgewehren von Heckler & Koch in dieser angeblich verbotenen Provinz Guerrero geführt haben. Das hat die Sache wahnsinnig persönlich gemacht, und das zeigt eben auch, warum man mit diesem Thema so vorsichtig umgehen musste. Als wir dann wiederum 4 Wochen später in Mexiko ankamen, dort gedreht haben, stand das Land wortwörtlich in Flammen. Da waren jeden Tag Hunderttausende, teilweise über 1 Million Menschen in Mexico City, in Mexiko Stadt, auf den Straßen und hat protestiert. Und währenddessen wir auf der einen Seite unsere romantische Komödie im Schwarzwald gedreht haben und eben inszenierte Studentenproteste und Auseinandersetzung mit der Polizei und eben Niederschlagung, waren 150, 200 Meter weiter echte Straßenschlachten zwischen Polizei und Studenten. Und das war schon Wahnsinn. Das war ein unglaubliches Gefühl. Und das hat auch insbesondere das Team wahnsinnig zusammengeschweißt. Und die mexikanischen Kollegen, also seitens der Statisten, Schauspieler, Mitarbeiter im Team, als sie gemerkt haben, dass wir nicht wirklich eine deutsche Komödie fürs Fernsehen drehen, sondern dass es dort um diesen Fall Ayotzinapa, um diese 43 Studenten eben auch mitgeht, also dieses Thema berührt, sind die aus allen Wolken gefallen. Die waren begeistert, die haben uns geholfen, die sind also wirklich ins Übermenschliche fast gegangen, um dem deutschen Film dort zu helfen. Weil sie selber gesagt haben, bei uns im Land wird sich das keiner trauen. Das kannst du nicht machen. Wenn du dort die Regierung so angehst, da zahlst du möglicherweise nicht nur mit irgendwie Repressionen im beruflichen Sinne dafür, sondern das überlebt man möglicherweise gar nicht.
Muss man sich die Recherchen wie im einfachen Krimi, US-Krimi vorstellen, konspirative Treffen an geheimen Orten, und ist irgendeinem Informanten was passiert?
Es ist überraschenderweise wirklich nah an dem, wie man sich das vorstellt. Das sind Hinterhoftreffen, das sind irgendwelche Hinterzimmer in irgendwelchen Hotels, das sind Flughäfen in neutralen Ländern. Das ist wirklich wie im Spielfilm abgelaufen. Es war eine sehr skurrile Situation, und insbesondere die Recherche ist ja letztendlich durch die ursprüngliche Dokumentation Waffen für die Welt, wo wir einmal um die Welt gereist sind, Beweise gesammelt haben. Das ist dann letztes Jahr ausgestrahlt worden im Februar, und dann plötzlich klingeln die Telefone und plötzlich geht's los. Ja, ich bin der und der, ich habe Angst, ich gehe ins Gefängnis. Nächste ruft an, ich bin nicht allein schuldig, der ist auch schuld. Und es hat sich einfach rausgestellt, dass in diesem Rahmen, in dieser Branche, die Leute, die an den Deals beteiligt waren, denen war allen bewusst, dass da irgendwas nicht ganz sauber ist. Und deswegen haben sie halt Lebensversicherungen letztendlich abgeschlossen. Sie haben Material gesammelt, um im Falle aller Fälle sich irgendwie wehren zu können. Und davon lebt dieses Gesamtprojekt.
Wir haben jetzt vor allen Dingen über den Spielfilm gesprochen, wo Sie mit tollen Schauspielern gearbeitet haben, neben Hanno Kofler, Heiner Lauterbach, Axel Milberg, Veronika Ferres, Herbert Knaup, Udo Wachtfeitel und wie sie alle heißen. Sie sind relativ jung. Wie kommen Sie mit den gestandenen Stars zurecht?
Wir sind alle themengesteuert. Das sind alles Leute, die letztendlich wegen diesen Themen, also beim der blinde Fleck, Oktoberfest-Attentat von 1980, jetzt hier Waffenhandel, einfach sagen, das machen wir. Und ich bin ein Anfänger, so gesehen, in Anführungsstrichen. Dahingehend kann ich auch keine großen Gagen zahlen. Das machen wir alle rundherum, auch nicht an mich selber. Das machen wir alle rundherum, weil wir eine Leidenschaft und Liebe dazu haben. Und wir einfach auch wissen, wir können damit, es hört sich wahnsinnig kitschig an, aber wir können mit Filmen die Welt verändern. Und das ist der Traum eines jeden Filmemachers, das würde ich einfach mal unterstellen, ob unterhalten oder im politischen Sinne. Und ich bin einfach nur unglaublich dankbar, dass ich das machen darf. Ich bin jeden Tag dankbar, dass ich das schönste Hobby im Leben zum Beruf habe.
Nach dem Spielfilm kommt noch die Dokumentation Tödliche Exporte. Welche Zusatzinformationen kriegen wir da?
Die Doku heißt Enthüllungsdoku. Damit sie Enthüllungsdoku, also ein Polit-Thriller sein kann, kann ich nicht zu viel erzählen. Aber so gesehen, man darf gespannt sein. Wir haben ein Konvolut von Tausenden von Akten und Unterlagen, Aussagen, Informationen gesammelt, die hier dieses Thema nochmal von einer ganz anderen Seite nochmal intensiv beleuchten und ausleuchten werden. Und bin gespannt auf die Reaktionen, bin gespannt, wo es hinführen kann. Und andererseits, ich muss neugierig machen in dieser Situation. Das ist ein ziemlicher Knaller.
Ja. Wir haben eine Mail bekommen, weil Sie vorhin gesagt haben, wir können die Welt verändern mit Filmen und vielleicht gibt's ja auch noch strafrechtlich was. Diese Mail macht darauf aufmerksam, dass Heckler und Koch mit seiner Firma in einem Wahlkreis liegt, wo Herr Kauder zuständig ist, und dass es intensive Kontakte gibt, Spenden von der Firma an die CDU und Dankeschreiben für den Einsatz von der Firma. Und dieser Hörer bezweifelt, dass, wenn es da zur Enthüllung käme, ein fairer Prozess überhaupt zu erwarten sei.
Ich glaube an unser Justizsystem. Ich habe auch ein ganz großes Fragezeichen, was die Verbindungen zwischen diesen Rüstungsunternehmen, insbesondere natürlich auch Heckler und Koch, und der politischen Behörden und ministerialen Ebene angeht. Und ich frage mich, wo ist denn Herr Kauder heute? Warum stellt er sich nicht den Gesprächen? Warum weicht der Interviewanfragen aus? Warum stellt er sich nicht hin und bezieht Stellung? Es laufen nach wie vor Ermittlungen im Bereich des Verdachts der illegalen Parteispenden. Es steht vieles im Raum in diesem Bereich. Und ich denke, dass es jetzt einfach an der Zeit ist, aufzuräumen. Wenn man nichts zu verstecken hat, dann kann man auch aus der Deckung kommen und darüber reden. Das hat schon immer geholfen. Und es hilft auch in diesem Fall. Wir hatten gerade letzte Woche unsere Uraufführung im Deutschen Bundestag. Einladend waren die Fraktionen der CDU-CSU und der SPD, der Regierungsfraktionen, die auch zur Zeit der illegalen Mexiko-Exporte, der angeblich illegalen Mexiko-Exporte an der Regierung waren. Die offene Herangehensweise, um proaktiv sich so ein Themas anzunehmen, ist der einzige Weg, um dem Vorwurf zu entgehen, dass man hier was vertuschen und verdunkeln wird. Und ich bitte und appelliere an die politische Ebene und da eben auch insbesondere Herrn Volker Kauder, offen und ehrlich mit dem Thema umzugehen, sich zu stellen und das Thema aufzuarbeiten, weil alles andere geht nur nach hinten los.
Jetzt können wir nur noch mal darauf aufmerksam machen, dass dieser Themenabend am 23., also nächste Woche Mittwoch, in der ARD stattfindet. 2015 Meister des Todes, anschließend Tödliche Exporte. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.
Eins gehört.